Hallo und herzlich willkommen. Sie haben uns ein, ja, wirklich faszinierendes, aber auch ziemlich beunruhigendes Paket an Analysen zum globalen KI-Wettlauf geschickt. Und man kann sagen, die Lektüre hat es in sich.
Absolut. Es geht hier ja nicht mehr nur um Technologie.
Nein, überhaupt nicht. Es geht, so wird es genannt, um eine völlig neue Geometrie der Macht.
Genau. Und was in diesen Unterlagen so deutlich wird, ist, dass wir die richtigen Fragen stellen müssen. Deshalb wollen wir heute mal gemeinsam herausarbeiten, was bedeutet KI-Macht im Jahr 2025 wirklich?
Und vor allem, und das ist der Punkt, der mich am meisten beschäftigt hat, warum ist der entscheidende Engpass in diesem globalen Rennen vielleicht gar nicht die Technik?
Sondern der Mensch.
Genau. Wir haben hier also Analysen vor uns liegen, USA, China, Europa, mit einem echten Fokus auf Deutschland. Und unsere Mission heute ist es, das mal für Sie zusammenzuführen, herauszufiltern, wo wir wirklich stehen.
Und was die entscheidenden Hebel für die Zukunft sind. Lassen Sie uns also gemeinsam eintauchen. Die zentrale Frage für Sie ist, ist das Rennen schon gelaufen oder fängt es gerade erst richtig an?
Okay, fangen wir mal bei den Grundlagen an. Ein Begriff, der in den Unterlagen immer wieder auftaucht, ist Compute. Das wird beschrieben als das neue Öl, als das Rohmaterial für KI.
Richtig.
Aber die Papiere machen auch klar, nur weil man Öl im Boden hat, ist man noch keine Supermacht. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesem rohen Compute und echter AI-Power?
Das ist der springende Punkt. Compute ist die reine Rechenkapazität, also quasi die PS-Zahl des Motors.
Okay.
AI-Power hingegen ist das ganze Auto. Mit Fahrer, Team, Strategie. Es ist die Fähigkeit eines Staates, diese Rechenleistung durch Infrastruktur, Talente, Unternehmen und ganz wichtig, Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen.
Und da sind die Unterschiede gigantisch, wie die Dokumente zeigen.
Ja, absolut. Gigantisch.
Die USA geben da vermutlich das Tempo vor. Die Strategie wird ja als rein marktgetrieben beschrieben.
Ja, und zwar mit einer Wucht, die man sich kaum vorstellen kann. Die USA setzen auf privates Kapital, einen fast unstillbaren Energiehunger und ein atemberaubendes Innovationstempo.
Gibt es da konkrete Zahlen?
Es gibt eine Zahl in einer der Analysen, die mich wirklich aufhorchen ließ. Die USA verfügen über die 17-fache Compute-Kapazität der gesamten EU.
Moment, 17 Mal? Das ist ja keine Lücke mehr, das ist ein Canyon.
Genau. Und Sie sehen es als nationale Notwendigkeit. Im America's AI Action Plan, das wir zitiert, steht ganz offen drin, KI zwinge die USA, weit größere Energie- und Compute-Kapazitäten aufzubauen, als sie jemals bereitstellten.
Und das treibt der Staat aber nicht selbst voran?
Nein, das ist das Faszinierende. Der Staat gibt nur den Rahmen vor. Die Umsetzung, die machen private Akteure. Die großen Plattformen, also Google, Microsoft, Amazon, agieren de facto wie private KI-Ministerien.
Das heißt, die bauen eine Infrastruktur, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Das muss ja Unsummen kosten.
Exakt. Da war diese eine McKinsey-Studie, die Sie uns geschickt haben. Die prognostiziert bis 2030 einen globalen Bedarf von fast 7 Billionen US-Dollar.
7 Billionen?
Ja. Nur für Rechenzentren. Und davon, das ist der eigentliche Wahnsinn, entfallen allein 5,2 Billionen auf KI. Das ist eine der größten Infrastrukturinvestitionen der Menschheitsgeschichte. Und sie passiert genau jetzt.
Wahnsinn. Und am komplett anderen Ende des Spektrums steht dann China, staatsgetrieben. Wie wollen die denn mit dieser reinen Materialschlacht mithalten?
China wählt einen sehr cleveren asymmetrischen Weg. Die Quellen beschreiben das so, dass China seine im Vergleich geringere Compute-Leistung durch extreme politische Koordination ausgleicht.
Und durch Geschwindigkeit.
Und durch Anwendungsgeschwindigkeit, ganz genau. Statt die größte Fabrik zu bauen, sorgen sie dafür, dass jeder die Werkzeuge nutzt, die da sind. Lokale Regierungen bekommen knallharte Digitalisierungsvorgaben. Top-down.
Aber zieht die Bevölkerung da so einfach mit? Adaption ist ja oft das größte Problem.
Die Zahlen sind absolut beeindruckend. In der ersten Hälfte 2025 gab es in China schon 515 Millionen Nutzer generativer KI.
515 Millionen?
Und das ist eine Adoptionsrate von 36,5%. Der chinesische Bildungsminister hat es 2024 auf den Punkt gebracht, künstliche Intelligenz muss so selbstverständlich werden wie Mathematik. Das wird einfach Teil des Alltags.
Okay, also wir haben die USA, die die gigantische Infrastruktur bauen, China, das die Anwendung mit aller Macht vorantreibt, zwei klare, aggressive Strategien und dann ist da Europa.
Und dann ist da Europa, das irgendwo dazwischen seinen Platz sucht.
Und ihn scheinbar nicht findet? Der Befund ist, so wie ich es gelesen habe, ziemlich ernüchternd?
Das kann man so sagen. Die zentrale Beschreibung lautet: kontinentaler Anspruch ohne kontinentale Geschwindigkeit. Einer der Analysten spitzt es dann mit einem Zitat zu, das wirklich hängen bleibt.
Welches?
Europa normt schneller, als es baut.
Normt schneller, als es baut? Wow, das ist ja eine brutale Diagnose. Das klingt, als würden wir Verkehrsregeln für eine Autobahn entwerfen, die noch gar nicht existiert.
Genau das ist die Kritik. Man diskutiert ausführlich über Risiken und Regulierung, bevor die Voraussetzungen für die breite Anwendung überhaupt da sind. Und die Zahlen spiegeln das wider.
Inwiefern?
Die KI-Adoptionsrate in europäischen Unternehmen, also ab 10 Mitarbeitern, lag 2024 bei nur etwa 13,5%. Ein HSBC-Report in ihren Unterlagen nennt das ungefähr die Hälfte des Niveaus in den USA.
Das ist hart. Und in ihren Quellen wird Deutschland ja als der Prüfstein für Europas Anspruch bezeichnet. Fällt das Urteil für uns dann noch härter aus? Wir haben doch die starke Industrie.
Paradoxerweise ja. Die Quellen zeichnen ein Bild von Deutschland als eine sozusagen Industriemacht im Wartestand. Das Problem ist eine Mischung aus Zögern und Fragmentierung.
Okay, fangen wir beim Zögern an.
Da ist zum einen der deutsche Mittelstand, unser berühmtes Rückgrat der Wirtschaft. In weiten Teilen hat er überhaupt keine KI-Strategie. Viele wissen schlicht nicht, wie und wo sie anfangen sollen.
Sie stehen also am Bahnhof, aber der Fahrplan ist in einer Sprache geschrieben, die Sie nicht verstehen.
Das ist eine sehr gute Analogie. Und auf der anderen Seite haben wir die Großkonzerne.
Die investieren doch aber.
Ja, aber oft nur in isolierte Pilotprojekte. In Leuchttürme, die schön strahlen, aber der Rest des Landes bleibt im Dunkeln. Diese Projekte werden fast nie flächendeckend ausgerollt. Ein Dokument nennt diesen Zustand
technologische Paralyse.
Genau.
Paralyse, das ist ein unglaublich starkes Wort. Das ist ja ein medizinischer Zustand, in dem man weiß, was man tun sollte, sich aber nicht bewegen kann.
Und damit kommen wir zum Kern des Problems, der in Ihren Analysen immer wieder betont wird. Es ist gar kein reines Technologieproblem.
Sondern?
Die vielleicht wichtigste Diagnose lautet: die härteste Grenze ist der Mensch. Deutschland fehlt es nicht primär an KI-Algorithmen, sondern an Menschen, die KI verstehen, anwenden und in Geschäftsmodelle übersetzen können.
Okay, das ist der zweite große Themenkomplex. Da werden ja Begriffe wie verlorene Generation und dramatisch unzureichend ausgebildeter Nachwuchs verwendet. Das ist schwere Kost. Wo fängt dieses Versäumnis denn an?
Es fängt ganz unten an, im Bildungssystem. Die Kritik ist fundamental. Zitiert wird der OECD-Bildungschef Andreas Schleicher mit dem Satz: Deutschland hat ein Schulsystem, das für die Welt von gestern gebaut wurde.
Puh, das setzt.
Und in vielen Bundesländern ist Informatik bis heute kein durchgehendes Pflichtfach.
Aber an den Hochschulen? Da haben wir doch Leuchttürme wie die TUM in München oder das KIT in Karlsruhe.
Absolut, die Spitzenforschung ist exzellent. Aber was fehlt, ist die Skalierung. Es fehlt das, was die Quellen ein Ökosystem nennen, wie man es etwa in Stanford findet.
Was ist da anders?
Stanford ist nicht nur eine Uni. Es ist ein globaler Talentmagnet mit direkten Industriekooperationen, Risikokapital auf dem Campus. Deutschland verliert seine besten Talente, weil die Bedingungen anderswo besser sind. Hier ein Vergleich, der das verdeutlicht. 60-70% der KI-Forscher in den USA sind nicht dort geboren.
Wow. Die USA agieren also wie ein riesiger Staubsauger für die klügsten Köpfe, während wir unsere Leute ziehen lassen. Alarmierend. Und was ist mit unserem einst so berühmten dualen Ausbildungssystem?
Das ist, laut den Quellen, völlig aus dem Takt geraten. Viele Berufsschulen sind technologisch veraltet. Da wird für einen Arbeitsmarkt ausgebildet, den es so bald nicht mehr geben wird.
Okay, das betrifft den Nachwuchs. Aber was ist mit den Millionen von Menschen, die schon mitten im Berufsleben stehen? Die müssen ja auch mitgenommen werden.
Und das, so eine der zentralen Thesen, ist der größte blinde Fleck in der deutschen Strategie. Die Weiterbildung ist bei uns ja weitgehend freiwillig, unkoordiniert und chronisch unterfinanziert.
Und was bedeutet das?
Der Wirtschaftshistoriker Adam Tuse wird mit einem Satz zitiert, der das Dilemma perfekt zusammenfasst. Deutschland hat die beste Industrie Europas und eines der schwächsten Weiterbildungssysteme der OECD.
Das ist.
Und er sagt weiter, in einer KI-Ökonomie ist das keine Schwäche, sondern eine Gefahr. Das ist ja auch keine abstrakte Sorge. 2025 meldete die Bundesagentur für Arbeit über 109.000 fehlende IT-Fachkräfte.
Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Genau, weil es ja nicht nur um Spezialisten geht, sondern um Grundkompetenzen für alle.
Okay, versuchen wir mal, die Punkte zu verbinden. Auf der einen Seite dieser globale Wettlauf um Infrastruktur, um Compute, bei dem wir hinterherhinken.
Richtig.
Auf der anderen Seite diese hausgemachte Bildungs- und Talentkrise, die verhindert, dass wir die Technik, die wir haben, überhaupt im großen Stil nutzen können.
Genau. Und wenn man diese beiden Ebenen zusammenbringt, wird die strategische Logik der USA und Chinas noch klarer. Die USA saugen die besten Talente an, China bildet im eigenen Land gigantische Mengen aus.
Und Deutschland?
Und Deutschland, so das Fazit einer Analyse, tut beides nicht konsequent genug. Die Schlussfolgerung ist daher eindeutig. Wohlstand entsteht nicht durch Technologie allein, er entsteht durch die Fähigkeit einer Gesellschaft, sie flächendeckend produktiv zu machen.
Was wäre denn der Weg nach vorne, der in den Papieren skizziert wird, wenn das die Diagnose ist?
Der Dreiklang für Europa und Deutschland ist recht klar. Erstens, Computing-Infrastruktur massiv und schnell ausbauen. Raus aus der Abhängigkeit.
Zweitens.
Es braucht eine nationale Qualifizierungsoffensive. Für Millionen von Menschen, nicht nur für ein paar Spezialisten. Und drittens, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wir müssen endlich von isolierten Pilotprojekten zur Skalierung kommen.
Raus aus dem Labor, rein in die Fabrikhalle.
Rein ins Büro, in die Verwaltung, genau.
Die zentrale Botschaft aus den Dokumenten ist also wirklich eindringlich. Die KI-Transformation ist keine rein technische Revolution.
Nein, sie ist in erster Linie eine Bildungs- und Organisationsrevolution.
Die Zukunft entscheidet sich nicht allein im Rechenzentrum.
Sondern im Klassenzimmer, in der Berufsschule und im Weiterbildungsprogramm der Unternehmen.
Exakt. Die Kernfrage ist also nicht, ob Deutschland KI nutzt.
Sondern ob es gelingt, Mensch und Maschine gemeinsam handlungsfähig zu machen. Und davon, so eine der Analysen, hängt fundamental ab, ob Deutschland ein Land bleibt, das Wohlstand schafft oder eines wird, das ihn nur noch verwaltet.
Ein starker, fast schon existenzieller Gedanke. Und vielleicht noch eine letzte Beobachtung für Sie da draußen, die mich beim Lesen nicht losgelassen hat. In all diesen Quellen wird ja die enorme Bedeutung von Geschwindigkeit und Skalierung betont. Wenn nun aber die deutsche Stärke traditionell in Gründlichkeit und Perfektion lag, könnte genau diese kulturelle Prägung im KI-Zeitalter zu unserer größten Schwäche werden. In einer Welt, in der ein schnelles Gut genug oft mehr wert ist als ein langsames Perfekt. Ein Gedanke, den Sie vielleicht aus unserer heutigen Analyse mitnehmen können.